Halt, bevor du jetzt in die Folge startest, eine Sache noch. Gesundheit ist kein Zufall, das weißt du schon. Sie ist Training und wie das wirklich geht, zeige ich dir ja hier in den Podcast-Folgen und auch in meinem Buch. Aber wenn es wirklich darum geht, was Gesundheit ist, dann musst du live vor Ort sein. Dann musst du selber persönlich da sein und sehen und hören und fühlen und staunen. Denn ich bringe Medizin dahin, wohin sie gehört, zu dir. In meiner Bühnenshow, rezeptfrei, was Ärzte keinem sagen, da komme ich auch mit Sicherheit in deine Nähe. Ich komme vorbei und wenn du auch kommst, dann erleben wir zusammen, wie spannend und kraftvoll und inspirierend Gesundheit wirklich ist. Geh jetzt auf hesen-konzerte.de, such dir deine Stadt aus und sicher dir dein Ticket oder zwei, bevor sie weg sind. Lass uns live treffen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Und dieser Gedanke, ich bin halt in der Sexualität so, wie ich bin, oder unsere Beziehung ist halt schon ewig so, wie sie ist, da kann man nichts machen. Dass du das jetzt aufgelöst hast und sagst, man kann immer was machen, das könnte der wichtigste Satz aus dieser Folge sein, ne?
Ja, weil wenn du glaubst, das ist alles scheiße in meiner Beziehung, man kann da eh nichts machen, hey, dein Leben wird dir die Beweise dafür liefern, ja, weil unser Gehirn bucht immer nach Beweisen und Bestätigung für das, was wir glauben.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und in dieser Folge geht's um Sex. Wirklich. Ohne Piep, Piep, Piep und ohne irgendwelche Pünktchen oder Sternchen. Tatsächlich, weil das extrem wichtig ist für deine Gesundheit. Aber ich habe jemanden eingeladen, der weiß das viel besser als ich und der kann das auch viel besser erklären. Der ist auch viel hübscher und das ist die Sonja Ruiz. Und die ist Sexologin, Beziehungsmentorin und Gründerin von Love to Listen. Und die begleitet seit Jahren Menschen dabei, ihr Liebesleben neu zu überdenken und bewusster zu gestalten. Und ich finde die Sonja mega. Wir haben uns kennengelernt, weiß ich gar nicht mehr, machen wir gleich in der Folge. Auf jeden Fall liebe ich ihre humorvolle Art, aber vor allem verbindet uns Klartext sprechen. Und das mag ich ja sehr gerne und deswegen, Sonja, toll, dass du da bist.
Hallöchen und schön, dass ich da sein darf.
Freue mich sehr. Und als wir darüber geredet haben, dass wir über Sex sprechen könnten, war ja meine erste Frage, kriegst du das auch transportiert, wie gesundheitlich wichtig Sex ist? Und da hast du gesagt,
auf jeden Fall.
Gar keine Frage.
Ja, was für eine Frage überhaupt?
Was für eine Frage, Cordelia? Das musst du doch wissen als Orthopädin. Ich bin ja nicht Sexologin, ich bin nur Orthopädin. Also ich habe ja so früher Hüftgelenke eingebaut und dann habe ich den Patienten gesagt, ab wann sie wieder in welcher Sexstellung Sex haben können, damit die Hüfte nicht rausfliegt. Ja. Aber so richtig über Sex lerne ich natürlich in meiner Facharztausbildung nichts. Was lernen denn Sexologen und, was mich am meisten interessiert, habt ihr Praktika und was macht ihr da?
Ja, das stellen sich immer alle Leute ganz wüst vor, was für tolle Dinge wir da anstellen.
Ja, ich stelle mir das toll vor. Ja. Also ich finde das schöner, glaube ich, als so Anatomietestate, denke ich. Aber erzähl mal.
Ja, also man kann sich das so vorstellen, jemand, der zu mir in die Praxis kommt, der arbeitet zum einen auf...
Ah, okay, du hast eine Sexpraxis.
Das hört sich jetzt ganz schlimm an. Ich habe eine Praxis.
Nee, gut.
Ich habe eine Praxis für klinische Sexologie. Das hört sich irgendwie schöner an. Ja, also zu mir kommen Menschen, die ein Thema mit ihrer Sexualität haben, welcher Art auch immer. Und wir arbeiten daran, das eben wieder schöner zu machen und besser zu machen. Und das,
ihr arbeitet daran. Ja. Also jetzt muss man sagen, für die, die den Podcast hören, die Sonja ist wirklich sehr, sehr hübsch. Liebe Männer, nee. So
nee,
nicht
so.
Sonja, erklär mal bitte. Und nein, auf Krankenkasse? Geht das auf Krankenkasse?
Nein, das geht nicht auf Kasse. Nein.
Nicht auf Krankenkasse.
Also, das findet alles angezogen statt. Das ist alles hochanständig. Oh. Ja. Oh ja, schade. Wir arbeiten ganz viel auf mentaler Ebene, auf Gesprächsebene. Also es ist ein Teil Gesprächstherapie mit dabei. Aber wir machen auch Körperübungen. Die kann man sich allerdings mehr so vorstellen, wie man das vom Yoga kennt. Ja, also meine Klienten, die werden dann von mir auf die Matte gelegt und dann werden, das hört sich jetzt auch wieder schlimm an, ist es aber nicht.
Ja. Ich muss mal aufpassen. Das kommt in dieser Folge sowieso nicht raus. Also egal, zieh durch.
Ja, man kann es sich vorstellen wie Yoga. Also wir machen Übungen, die im Prinzip Körper und Geist in Einklang bringen. Wir beschäftigen uns mit der Muskulatur, mit Bewegungsabläufen und ja, das ist alles in keiner Weise irgendwie anstößig oder schmuddelig, oder?
Nee, das glaube ich sowieso nicht, sonst würde ich dich auch gar nicht einladen.
Aber die Menschen stellen sich das tatsächlich so vor. Also das ist immer so die erste Frage. Es fragen ganz oft Menschen, ja, muss ich mich da ausziehen? Ja, nein, um Gottes Willen nicht.
Bitte, fassen Sie mich
bitte
an.
Nicht.
Zeigen Sie mir, wie man richtig.
Nein, ich fasse auch niemanden an.
Genau, also das ist mir wichtig, das aufzuklären. Ja. Jetzt kennen wir uns ja gar nicht aus einem sexologischen Kontext, sondern mir ist es wieder eingefallen, ich glaube, wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, weil du auch gerade ein Buch geschrieben hast und ich ja letztes Jahr mein Buch geschrieben habe. Und dein Buch heißt Der Elefant in deinem Bett. Das klingt übrigens schon mal super. Ich finde den Titel geil. Und das Cover ist übrigens auch ein Pärchen. Die liegen im Bett und in der Mitte liegt ein Elefant. Der Elefant in deinem Bett. Next Level Verlag. Und es wird heute released, heute veröffentlicht.
Genau, heute. Heute ist der große Tag.
Also erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du ein Buch geschrieben hast. Ich kann mich sehr gut erinnern. Es ist nicht lange her, wie viel Arbeit das ist. Und was steht in deinem Buch? Und wann kaufe ich das? Also bitte, jeder soll das natürlich kaufen, um die Sonja zu unterstützen. Aber was erfahre ich, wenn ich das Buch lese?
Es kann tatsächlich jeder brauchen, weil am Ende wirst du nur davon profitieren, wenn du dich mit deiner eigenen Sexualität auseinandersetzt. Aber vorrangig geschrieben ist das Buch für Paare, die so ein bisschen in Mitbewohnermodus abgedriftet sind und so wie Bruder und Schwester nebeneinander herleben und sich auf der intimen Ebene so ein bisschen verloren haben.
Okay, das ist ja ganz, ganz häufig, ne? Also tatsächlich sehe ich das ganz viel und habe auch selber, bin ja sehr lange mit meinem Mann schon zusammen, zwischendurch Herausforderungen. Nee. Wenn man sich sehr lange kennt, dann ist das ja nicht mehr so wie in den ersten 3 Wochen, als man sich noch nicht so gut
kennt. Also, das kennen wir alle.
Kennen wir alle. Kriegt man vielleicht noch Kinder und macht so Sachen wie arbeiten gehen und du musst Klopapier kaufen und so weiter. Wie schafft man das, die Sexualität zu erhalten? Und aber bisher ist doch auch der Gedanke, ja, Sexualität ist schön, aber was hat denn das mit Gesundheit zu tun?
Ja, man schafft es, die Sexualität zu erhalten, indem man den Fokus drauf legt und sie nicht aus den Augen verliert im Alltag. Ja. Das ist nämlich das häufigste Problem. Die meisten Paare, die ich so in der Praxis sehe, die glauben, dass eine funktionierende oder eine erfüllende Sexualität wirklich vom Himmel fällt. Weil am Anfang der Partnerschaft ist das ja auch so, ne? Da reißen wir uns die Kleider vom Leib. Wir können eigentlich an nichts anderes denken und sind total gepolt auf Fortpflanzung.
Nein.
Und kriegen auch sonst groß nichts auf die Reihe. Und irgendwann flaut dieser Hormoncocktail aber ab, was auch gut ist, weil wir sonst nicht mehr lebens- und arbeitsfähig wären auf lange Dauer. Ja. Und gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, ne, dann verschieben sich auch die Prioritäten in der Partnerschaft. Und wenn man dann den Fokus nicht auf die Partnerbeziehung legt, beziehungsweise auf die Sexualität, dann ist das immer das Erste, was hinten runterfällt. Alles andere ist immer wichtiger, ne? Wir haben ja einen mega stressigen Alltag. Und dann kann das ganz leicht passieren, dass man sich eben nur noch über die Familie oder über Alltagsdinge unterhält. Aber die Sexualität, die rückt dann ganz schnell so an den Rand irgendwie. Und dann hat man so die typische Situation, man sitzt abends auf dem Sofa, das letzte Mal ist schon wieder ein paar Wochen her und denkt so, ah, jetzt wäre es doch mal wieder an der Zeit. Oder einer denkt das vielleicht. Ja, häufig beschreiben mir das dann die Frauen so, dass sie völlig fertig auf dem Sofa sitzen, einen totalen Overload vom Tag haben und dann fängt der Mann an zu kreisen. Ja. Hm. Und sie sehen dann schon am Blick und am Bewegungsablauf, was jetzt als nächstes kommt. Und dann ist so der Klassiker, dann geht eben die Gedankenspirale los. Verdammte Axt, wir haben jetzt schon abends um 10, ich muss morgen so früh raus. Rentiert sich das jetzt noch?
Das ist auch ein spannender Gedanke.
Ja, ich werde morgen todmüde sein. Ja, mein Tag ist im Eimer, rentiert sich das bisschen jetzt noch? Aber andererseits, das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Vielleicht sollte ich ihn doch einfach mal ranlassen. Nicht, dass er noch fremd geht. Und ach komm, ich mache jetzt einfach mit, ist eh gleich vorbei.
Das sind tatsächlich so typische Gedanken. Also ich kann mich sehr gut erinnern, wir haben ja 2 Kinder. als das erste Mal eine Freundin von mir sagte, ich nehme dir heute Abend dein Baby ab oder ich nehme euch heute Abend das Baby ab, dass ihr mal wieder einen romantischen Abend haben könnt. Das war total toll. Weißt du, was wir gemacht haben?
Geschlafen.
Wir sind um 19.50 Uhr oder so eingeschlafen, bevor wir uns ausgezogen hatten. Und wir hatten wirklich was anderes vor. Also wir hatten tatsächlich vor, wir wollten ausgehen, essen gehen.
Ja.
No way, keine Chance. Also mit einem kleinen Kind, das schläft ja Wochen und Monate nicht. Und wir sind tatsächlich vor Erschöpfung, ich hätte jetzt gesagt, ins Koma gefallen, bewusstlos geworden. Wir sind natürlich eingeschlafen, aber nicht, weil wir keine Lust aufeinander hatten, sondern weil es einfach nicht ging. Und ich weiß auch von vielen Freundinnen und ich kenne so Gedanken auch, dass wenn man wirklich einen langen Tag hinter sich hat, gerade mit einem kleinen Kind und vielleicht noch Arbeit und Haushalt ja sowieso, dass man als Frau auf jeden Fall gerne dann sowas denkt wie, oh nee, jetzt das nicht auch noch. Oder jetzt kommt er auch noch, muss ich das auch noch irgendwie, dem auch noch irgendwie einen schönen Abend machen. Und hoffentlich dauert es nicht so lange, weil der Wecker klingelt um. Jetzt kannst du mir sagen, aus deiner Erfahrung, ich weiß es wirklich nicht, Männer denken das wahrscheinlich nicht, ne? Also ist es wahrscheinlich nicht so, dass die meisten Männer denken, jetzt kommt die Alte auch noch, sondern was denken die Männer?
Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, Unlust gibt es auf beiden Seiten, auf der Männer- wie auch der Frauenseite. Ich in der Praxis sehe häufiger Frauen mit Unlust, aber ich habe auch Männer mit Unlust. Es kann aber auch daran liegen, dass also die Dunkelziffer ist einfach riesig, weil der Schritt, sich Hilfe zu holen, der ist nicht so einfach, ne? Und
ja, ich denke, Männer mit Lust kommen ja gar nicht zu dir, weil die ja gar keine
Probleme haben. Ja.
Ich würde denken, es liegt an der Frau.
Ja, also ich sehe tatsächlich häufig, dass Frauen wirklich mit Unlust zu kämpfen haben, was natürlich damit zu tun hat, dass die teilweise einen Mental Load im Alltag auf ihren Schultern liegen haben, den sie einfach so nicht stemmen können und sich das zu 100% auf das Nervensystem auswirkt. Und Lust passiert immer zuerst im Kopf. Also Lust muss im Kopf entstehen. Und wenn das Nervensystem aber in einem Zustand ist, wo es einfach sagt, hey, das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist Lust. Ich bin hier einfach nur am Überleben und am Kämpfen den ganzen Tag. Dann werden da keine Lusthormone ausgeschüttet. Kannst du machen, was du willst.
Ne? Bitte erklär den Mental Load. Meine Damen, bitte zuhören, aber insbesondere Herren, die zuhören. Einmal gut zuhören, weil mein Erleben in meiner täglichen Arztpraxis ist, dass die Männer nicht wissen, was das ist oder vielleicht auch manchmal nicht wirklich verstehen wollen. Ich meine jetzt niemanden persönlich, aber es ist mein Eindruck, dass Männer sich manchmal wehren gegen diese Tatsache, dass tatsächlich häufig die Frauen einen sehr viel höheren Mental Load zu Hause haben. Bitte einmal erklären.
Wenn ich das jetzt so ausführe, meine ich das gar nicht böse, aber das Verständnis ist häufig wirklich nicht da. Das sehe ich in der Praxis wirklich jeden Tag. Es ist so, dass es heute immer noch so ist, dass viele Arbeiten innerhalb des Familiensystems automatisch die Frau übernimmt. Ja? Vieles, was mit Haushalt zu tun hat, Wäsche zum Beispiel, oder die Koordination der Hobbys der Kinder, die Arzttermine, das Impfkladderadatsch, das Buffet für den Kindergarten, die Geburtstage, die, was weiß ich, Freundebücher, weil es, was da alles so an unschönen Dingen gibt, die mit Kindern da so einherkommen, die einem vorher keiner verrät. Ne? Und es ist keine Frage, dass Männer natürlich auch Stress haben in ihrem Alltag. Den haben wir einfach alle, weil unser Alltag sich immer weiter verändert. Und trotzdem sehe ich es in der Regel so, dass die Frauen den Teil einfach mittragen, weil die Männer ja sagen, ja, ich gehe ja den ganzen Tag arbeiten, du arbeitest ja nur halbtags und so zum Beispiel, ne? Und diese Care-Arbeit oder diese Versorgungsarbeit, die bei den Kindern einfach geleistet wird, gar nicht als Arbeit gesehen wird. Ja. Und dann ist das Tollste, was ich dann immer höre, ist dann so eine Aussage wie, ja, meine Frau, die sieht das besser als ich. Ja, also die typische Staubblindheit, die Männer leiden, ja, oder meine Frau kennt sich da ja mit den Impfausweisen, da kennt meine Frau sich viel besser aus, ja, wo ich dann ganz klar sage, also mein Lieber, ich wüsste nicht, welcher Teil deines Penis dich daran hindert, so einen Impfausweis mal zu verstehen und durchzulesen, ist ja keine Behinderung, so ein männliches Geschlechtsteil, du kannst das doch auch, ja, und es ist so wie selbstverständlich, dass gewisse Arbeiten heute einfach immer noch dem einen oder dem anderen Geschlecht zugeteilt werden, automatisch, wie zum Beispiel auch das Reifenwechseln den Männern jetzt, ja, sag ich mal. Und da dürfen wir einfach umdenken, weil was passiert ist folgendermaßen, das autonome Nervensystem, also das kann man sich so vorstellen, dass regelt alle viele unbewussten Abläufe im Körper, wie zum Beispiel den Herzschlag, den Blutdruck, die Verdauung, aber eben auch die Lust wird dadurch geregelt. Ja? Und wenn das Nervensystem im Überlebensmodus ist, das hat uns früher tatsächlich zum Überleben gedient, ja, wenn wir so in der Steinzeit auf Bärensuche waren, irgendwo im Wald, im Gebüsch, und dann kam ein Rudel Wölfe plötzlich aus dem Busch gesprungen und wollte uns fressen, dann springt unser Nervensystem natürlich an und will unser Überleben sichern. Ja, das ist dann voll im Überlebensmodus und polt uns komplett auf, du musst jetzt weglaufen, um dein Überleben zu sichern. Ja, die Muskulatur wird hart, wir atmen ganz flach in der Brust, die Augen verengen sich vielleicht, um besser zu fokussieren. Ja, und wir haben da einfach so eine Körper-Geist-Verbindung, die immer da ist. Und das Letzte, was unser Nervensystem in diesem Moment haben möchte, ist Sex. Ja? Ja? Ist Sex. Ein Orgasmus oder überhaupt Lust. Ja? Weil stell dir vor, du stehst vor dem Rudel Wölfe und wirst geil. Ich garantiere dir, du wirst gefressen. Ja? So, jetzt haben wir natürlich heute keine Wölfe mehr in unserem Alltag oder keine Säbelzahntiger, aber unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen dieser lebensbedrohlichen Gefahr und dem Stress, den wir im Alltag haben. Das ist die gleiche Form von Bedrohung. Ja? Und das heißt, wenn jetzt eine Frau einfach in ihrem Alltag komplett am Anschlag ist und Stress hat hoch 10.000 und gar nicht mehr klarkommt, von A nach B rennt, dann verhindert das Nervensystem ganz einfach das Lustentstehen.
Weil sie erstmal überleben muss, ne?
Und weil sie im Überlebensmodus ist.
Genau. Warum ist das ungesund?
Weil sie dauerhaft unter Spannung ist.
Weil das Stresssystem die ganze Zeit anspringt. Okay, dann kann ich da reingletschen, genau. Wenn du die ganze Zeit im Stressmodus bist. Das heißt, dein Immunsystem ist unten, deine Verdauung funktioniert nicht richtig, du kannst nicht wirklich relaxen, dein Gehirn kann nicht richtig aufräumen, du kannst in der Regel nicht wirklich gut schlafen, entweder nicht einschlafen oder nicht durchschlafen oder du wachst morgens gerädert auf oder alles. Im Dauerstress sein, Cortisolspiegel auf Dauer hoch, hat extrem, wirklich extrem negative gesundheitliche Effekte. Aus meiner Sicht ist Stress der Gesundheitskiller Nummer eins. Und ich spreche jetzt nicht von Stress messbar quantitativ im Außen, weil es gibt Menschen, die vielleicht von außen betrachten ganz, ganz wenig Stress haben müssten, haben aber in sich drin ganz viel Stress. Und jeder kennt auch die Leute, die eine Million Sachen gleichzeitig handeln und man sich fragt, hey, wie kriegt denn der das hin oder kriegt die das hin? Warum ist sie denn gar nicht gestresst? Das heißt, Stress ist ja vor allem das, was in dir selbst, in deinem Nervensystem und in deinem Körper passiert. Und das können wir ja auch managen lernen.
Ja, und jeder hat noch ein anderes Stressempfinden, ne? Und dann sehe ich auch immer wieder, dass dann die Männer sagen, ja, was willst du denn? Das ist doch nicht stressig. Du bist doch den halben Tag zu Hause, ne? Ich verstehe gar nicht, was dich da stresst. Du machst den Stress doch selbst, ja?
Ich glaube auch nicht, dass die Lösung ist, sich mal hinzusetzen und mit dem Mann zu sprechen. Also ich habe einen tollen Mann, ich würde ihn wieder heiraten. Wir sind ewig zusammen. Ich sage mal 80 Jahre, aber ich glaube, es sind 23 oder so. Ich muss mal in meinen Ring gucken. Auf jeden Fall, wenn ich dem das erkläre, versteht der das trotzdem nicht. Das ist heute noch so. Eigentlich lustig. Ich verlasse früher als meine Männer das Haus, wenn ich die Kinder nicht zur Schule fahre. Ich arbeite länger als mein Mann. Ich komme in der Regel nach ihm nach Hause, nicht an jedem Tag, aber wir haben so bestimmte Tage. Und wenn ich also morgens um 5 aufstehe, um 7 zur Arbeit fahre und um 22 Uhr nach Hause komme, dann erwarten mich erwartungsvolle Augen von, ich habe drei Männer, also einen geheiratet und zwei gemachte, also zwei Söhne. Was gibt's zu essen? War ich früher sauer, heute sage ich, ja, was habt ihr denn gekocht?
Ja, mega.
Aber das genau, führt so ja auch nicht auch zu Erkenntnissen, sagen die wie wir. Hä?
Ja.
Und ich glaube, man kommt nicht sehr viel weiter oder nicht mit jedem Mann sehr viel weiter. Das heißt, der Gedanke, wenn ich als Frau jetzt feststelle, okay, das, was die Sonja da sagt, das ist schlau, das habe ich auch. Ich bin wohl im Stressmodus, deswegen habe ich keine Lust. Was denn jetzt die Lösung? Mein Mann erklären, ich habe einen hohen Mental Load und Mental Load ist das, was die Sonja in der Podcast-Folge sagt, ist vermutlich nicht die Lösung, ne?
Ja, also ich würde das doch schon erstmal auch übers Gespräch versuchen. Ich habe auch so ein Exemplar zu Hause. Und ich bin einfach lästig. Ja, ich bin unfassbar lästig über einen sehr langen Zeitraum gewesen.
Es lässt mich meckern. Mein Mann sagt, ich meckere manchmal.
Nein. Nur ich, ja, doch auch.
Erklär uns. Danke, du.
Ja, also weißt du, ich denke mir immer, wenn du was erreichen möchtest im Leben, egal in welchem Kontext, ja, musst du dranbleiben. Ja, und der ein oder andere braucht vielleicht ein wenig länger Zeit und mehr Hilfe, um gewisse Dinge zu verstehen. Und wenn du aber deinem Männer zu Hause erklärst, dass das was mit deiner Lust und quasi seiner Sexfrequenz zu tun hat, dann sind die doch schon willig, auch okay, mal zuzuhören.
Also erstmal konsequent.
Von dem her, ich würde immer das Gespräch suchen und da auch wirklich drauf bestehen, um einfach die passende Umgebung zu schaffen für beiderseitige Lust. Ja, und ich möchte aber auch mal ganz klar sagen, es ist total normal, wenn man auch mal über einen längeren Zeitraum keine Lust hat.
Ein längerer
Wir sind
Zeitraum.
Ja keine Maschinen.
Wochen, Monate, Jahre? Ja,
ich hatte 35 Jahre lang keine Lust. Ja, mit also ich weiß jetzt, jeder sagt jetzt, was? Du bist älter als 35
genau. Also
Jahre.
Also erstens glaube ich, du bist ja noch keine 35.
Ja, doch, ich bin schon, ich gehe schon auf die 50 zu mittlerweile. Ja, naja, nicht krass, aber ich bin 42. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte, das ist ja auch ein Grund, warum ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftige und anderen Menschen aus dieser Unlustspirale raushelfe. Ich hatte ganz viele Jahre meines Lebens selber ein Thema mit Lustlosigkeit.
Und warst du da schon?
Richtig hart sogar.
Du bist
Nein,
das
war ich
durch
nicht.
Eigenen
ich war
Schmerz sozusagen dann geworden. Interessant.
Genau. Okay. Also ich bin nicht nur durch eigenen Schmerz, aber ich glaube dadurch, dass ich das alles selber durchlaufen habe, das trägt einen riesigen Teil dazu bei, dass ich in meiner Arbeit so gut bin, weil ich einfach am eigenen Leib erfahren habe, wie es ist, in so einer Spirale drin zu stecken und auch in einer Beziehung drin zu stecken. Ich kenne die Dynamiken und ich weiß eben auch, wie man da rauskommt.
Also gut, jetzt sage ich meinem Mann, du musst das verstehen, hör zu, was ich dir sage, sonst gibt's keinen Sex. Aber kommt vielleicht nicht so gut an. Was kann ich jetzt machen?
Nee. Nein, ich würde das vielleicht doch ein bisschen netter formulieren. Ja, es geht ja immer darum, dass beide einfach, dass es für beide einfach schön ist. Mhm. Ja.
Ja, klar.
Und ich würde, wenn jetzt Mental Load das Ding ist, ne, ich würde da ganz klar auf eine ganz strukturierte Aufteilung im Alltag gehen, dass man sich wirklich hinsetzt und einfach mal schaut, wer macht eigentlich was und wo ist es ungerecht verteilt, wo kann ich vielleicht noch Dinge anders oder wo können wir noch Dinge anders machen. Und was auch dazu gehört, ich weiß, wie das ist. Ich habe auch zwei Kinder, ich habe ein Haus, ich habe zwei Hunde, ich habe ein Business, ich habe mein Tag hat auch zu wenig Stunden. Und der Anfang dafür ist einfach eine strukturierte Wochen- und Monatsplanung. Ja, also nicht in den Alltag reinzurennen, blind, sondern wirklich sich regelmäßig, und auch ich mache das, hinzusetzen und im Voraus zu planen, wer was macht, wie was verteilt wird, auch Essenspläne zu machen. Ja, das eben nicht hier, du kommst abends um so 19 Uhr von der Arbeit nach Hause, der Kühlschrank ist leer, alle haben Hunger, dass solche Situationen einfach nicht passieren.
Werbung. So, und diese Werbefläche hier nutze ich jetzt mal für einen Online-Kongress, den ich mega finde, von Mo Medica. Der läuft nämlich jetzt noch bis zum 21.02. nur online, also der geht noch bis Samstag und du kannst im Nachgang noch 48 Stunden lang die einzelnen Redner dir anschauen. Und da geht es um ganzheitliche Gesundheit, das ist ein Megakongress, ich lerne jeden Tag dazu. Da sind führende Mediziner wie Professor Dr. Gerald Hüther, Dr. Rüdiger Dahlke, Professor Dr. Dr. Christian Schubert und ganz viele andere wirklich tolle Menschen dabei. Und meine Wenigkeit war auch dabei. Ich habe einen Vortrag gehalten über Rückenschmerzen und warum die meist gar nichts mit deinem Rücken zu tun haben. Und da geht es um zwei Blickwinkel, nämlich einmal wissenschaftlich-biologisch, aber eben auch ganzheitlich, welche Muster und Emotionen hinter Erkrankungen stecken. Und diese Inhalte, die sind an 9 Tagen jeweils thematisch gegliedert und stehen jedem offen. Also dir auch, kostenlos. Das ist irre, finde ich. Also die ersten Tage waren Nervensystem, Neurodegeneration, Krebs und Onkologie, Immunsystem, Postpandemie-Syndrome und die kannst du dir noch anschauen. Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Hormone und Endokrinium. Das ist gestern und heute. Was noch kommt, ist Umweltmedizin, Spezialthemen, ganzheitliche Ursachenmedizin und Heilsysteme, Bewusstsein, Psychosomatik
und die Zukunft der Medizin. Und wie gesagt, jeden Tag kannst du 48 Stunden im Nachgang noch anschauen. Und am Ende der Summit gibt es mit Sicherheit wieder so ein Summit-Bundle als Kaufprodukt, wo du dir alles dann für immer lebenslang sichern kannst. Aber selbst wenn du das jetzt nicht möchtest, das ist ein Kongress, der ist wirklich 100% kostenlos, keine versteckten Kosten, kein Abo oder so. Das ist einfach wahnsinnig viel Wissen auf einem Haufen und deswegen teile ich das hier, weil ich weiß, Wissen ist oft der Anfang von echter Veränderung. Also den Link findest du in meinen Shownotes. Klick auf meine Shownotes und lass dir diesen kostenlosen Mehrwert nicht entgehen. Wenn du jemanden kennst, der akut oder chronisch krank ist oder wenn du das komplette Bild sehen willst, melde dich an. Geh jetzt in die Shownotes und klick auf den Link und hol dir die Summit zu dir nach Hause. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und jetzt geht's weiter mit Sonja und der Sexfolge. Werbung Ende.
Machst du denn mit den Situationen, das kenne ich von Freundinnen und auch von mir selber, man macht das, man macht einen guten Plan, aber der Mann hält sich nicht dran, weil der sagt dann abends, ging nicht, ich musste arbeiten.
Ja, ist halt blöd. Muss man Pizza bestellen. Ja? Und ich glaube, man darf auch wirklich Abstriche machen. Ne? Ich war früher selber so perfektionistisch. Also ich wäre niemals ins Bett gegangen, wenn meine Küche ausgesehen hätte, die Sau. Weg, ja. Heute mache ich das einfach. Ja, also ja, wirklich, man braucht da auch viel mehr Schmerzfreiheit und einfach mal alle Fünfe gerade sein lassen. Ja, lockerer werden, definitiv. Ja. Und dann wirklich auch proaktiv Zeit für sich selbst einplanen, drauf bestehen, dass die auch wirklich stattfindet. Habe ich früher nicht gemacht. Ich habe immer nach allen geguckt, dass es allen anderen gut ging, habe alles erledigt, was zu erledigen sein musste. Und erst dann saß ich abends da und dachte, ja, ein bisschen Zeit für mich hätte ich ja irgendwie auch gerne gehabt. Ich würde innerhalb jeder Partnerschaft darauf bestehen, dass jeder Partner den gleichen Zeitraum für sich selbst hat, um einfach Dinge zu machen, die einem selber gut tun. Ja, ein Kapitel in meinem Buch heißt zum Beispiel, egoistisch sein macht bumsbar. Ja, ist einfach so. Ja, zum einen für den anderen, ja, weil du einfach schaust, dass du nicht nur aufeinander hängst, sondern dass du auch noch ein eigenständiger Mensch mit eigenem Leben, eigenen Hobbys und eigenen Freunden bist. Und zum anderen, weil es dir selber einfach besser geht, wenn du einen Zeitraum für dich hast in deiner Partnerschaft.
Game-Changer-Me-Time, ja? Nennt man das ja so gängig, ne?
Ja, ist ja ein ganz furchtbares Wort, aber ja. Mir ist noch kein besseres Wort eingefallen dafür.
Aber inzwischen finde ich das gut, weil tatsächlich fiel mir das auch extrem schwer, weil ich immer geguckt habe, dass allen anderen super geht. Das ist auch, glaube ich, typisch Frauenmama. Allen anderen geht es super und dann guckt man, was für einen selber noch übrig bleibt. Und manchmal steht man eben da mit leeren Händen, weil für einen selber gar nichts mehr übrig bleibt. Und dann ist mein Spruch immer, wer sich immer opfert, wird selbst zum Opfer und er wird nicht gefeiert, der wird nicht zum Held, der wird zum Opfer und das mag eigentlich keiner. Und das Zweite, was uns sehr geholfen hat, das haben wir vor ganz langer Zeit eingeführt. Das fanden wir erst ganz komisch, aber es ist wirklich ein Game Changer. Wir verabreden uns, mein Mann und ich, einmal die Woche, nur wir beide. Also ohne Kinder. Und es ist auch verboten, über den Haushalt zu sprechen oder du musst noch das überweisen oder du musst noch Klopapier kaufen oder wir müssen noch die und die Sorgen lösen, sondern als Paar sich zu verabreden. Und meistens haben wir gar keine Lust, an dem Abend, weil wir alle noch in unserem eigenen Mental Load sind und noch so viel um die Ohren haben, noch so viel gemacht werden müsste. Aber wenn wir dann das durchziehen, das machen wir meistens, und rausgehen und dann wirklich als Paar essen gehen, das ist ein Game Changer, weil man sich auf einmal auch nochmal in einer anderen Rolle sieht tatsächlich. Nicht Mama, nicht Papa, nicht, sondern...
Genau, und das sage ich auch immer, wenn... Also diese bewusste Paarzeit, die muss einfach proaktiv erschaffen werden in der Wochen- und in der Monatsplanung. Und es ist scheißegal, wie sehr die Hütte brennt, die findet statt und Punkt. Ja, also wenn gerade Leib und Leben in Gefahr ist, ja. Und dann bleibt alles andere wirklich außen vor, ja. Und viele sagen ja auch immer sehr, ja, das ist ja dann wie Sex nach Kalender, ja. Aber es ist immer noch besser als gar keiner, wenn denn welcher stattfindet. Und dann ist eben auch wichtig, es heißt ja nicht, dass dann auch Sex stattfinden muss, aber du öffnest den Raum dafür. Ja, also das muss nicht zwangsläufig stattfinden, aber ja, du gibst einfach du könntest genau, du gibst dieser Energie die Möglichkeit zu wachsen.
Ja? Schaffst du überhaupt eine Basis, dass genau. es stattfinden könnte? Ne?
Genau, dass es stattfinden könnte.
Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, der Gedanke, dass Männer keine Lust auf Sex haben, der erscheint jetzt nicht so typisch oder kommt mir auf jeden Fall nicht so häufig vor. Erzähl mir mal darüber und wenn wir Frauen das merken, können wir da helfen als Partner oder sind wir da die falschen Ansprechpartner?
Mhm. Man kann immer helfen, wenn man in der Partnerschaft ist, ja natürlich. Also wenn Männer keine Lust auf Sex haben, kann das aus den gleichen Gründen sein, warum Frauen keine Lust auf Sex haben. Auch Männer stehen unter Stress, auch Männer haben Mental Load. Aber hinter einer vordergründigen Lustlosigkeit beim Mann kann zum Beispiel auch sowas stecken wie eine Erektionsschwäche, die damit versteckt wird zum Beispiel. Das erlebe ich auch ganz häufig. Ah. Ja. Dass Paare dann kommen, weil er eben keine Lust hat und im Verlauf kommt dann einfach raus, ja, der Penis funktioniert nicht mehr so wie vor noch 10 Jahren und das ist dem Mann unheimlich peinlich.
Eigentlich und, körperlich. Okay.
Genau, und der möchte einfach sexuellen Situationen aus dem Weg gehen, weil er sich schämt. Lust hat der schon, ja. Aber das ist einfach eine Strategie, die ihm in dem Moment vor dieser Peinlichkeit hilft.
Weil er sich schämt. Weil er sich sogar schämt. Vor der Partnerin oder erst nicht vor der Partnerin vielleicht sogar.
Ja. Weil es ja für die Männer ist das ganz oft ein Versagen und ein Verlust der Männlichkeit, wenn sowas mal passiert. Ne?
Verstehe, okay. Ja. Und was kann ich als Partnerin tun, wenn ich merke, mein Partner hat keine Lust auf mich?
Ja, und immer das Gespräch suchen.
Ja.
Wir müssen einfach, guck mal, es geht ja nicht darum, dass du dann im Spitzenschlüpper vom Kronleuchter baumelst. Ja,
und schönes Bild. Ja.
Ich meine, kannst du machen, ja, aber hinter Unlust können so viele Gründe und Ursachen stecken. Es muss einfach vordergründig erstmal der Raum dafür geöffnet werden, dass man darüber sprechen kann. Ja, das heißt, Sicherheit vermitteln und einfach die Möglichkeit geben, einen Rahmen zu schaffen, in dem jeder sich öffnen kann und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, da hat sich was verändert zwischen uns und ich fühle mich gerade nicht gut damit, so wie es ist. Magst du mal mit mir darüber sprechen?
Also ohne Vorwürfe, ne?
Wie geht's dir denn? Ja, immer aus der Ich-Perspektive sprechen. Also nicht, du hast ja nie Lust auf Sex und du machst nie den ersten Schritt. Ja? Sowieso ist es immer blöd, das zum Beispiel auch in so einer Situation anzusprechen, wo es vielleicht gerade so ist. Ne? Wenn man aber abgeblitzt ist, ist immer keine so gute Idee oder so zwischen Tür und Angel, wenn man gerade eigentlich aus dem Haus springen will. Sondern so ein Gesprächsrahmen darf auch vorbereitet werden. Und dann ist es eben, also in einem Setting, wo beide sich wohlfühlen, wo keine Kinder rumspringen. Man macht vielleicht, macht's euch schön, liebe Leute. Ja, macht einfach ein gemütliches Setting. Schafft euch das so, dass ihr euch wohlfühlt und entspannt seid. Weil wenn du mit Spannung in so ein Gespräch reingehst, dann ist der Verlauf mitunter auch nicht so positiv. Ne? Und dann, ich habe in meinem Buch zum Beispiel auch einen ganz klaren Gesprächsleitfaden, an dem man sich eben halten kann. Den kannst du 1:1 übernehmen, so dass das, was du eben sagst, nicht als Angriff gilt. Ja, weil da tun sich, guck, man muss dir ja vorstellen, es ist so schwer für viele Menschen, das Thema Sexualität überhaupt anzusprechen, weil das so schambehaftet ist. Ja. Und deswegen heißt ja auch mein Buch Der Elefant in deinem Bett, weil dieser Elefant in der Bettritze, der repräsentiert für mich so diese Scham, die zwischen dem Paar einfach ist. Die Erwartungshaltung, der Druck vielleicht entsteht, die unausgesprochenen Wünsche, der Frust, der da ist. Ja, das alles repräsentiert dieser Elefant und der wird immer größer, umso länger du ihn nicht ansprichst.
Also es ist praktisch der Elefant im Raum, jeder sieht ihn, keiner traut sich, ihn anzusprechen.
Richtig, da habe ich das hergeleitet, weil ich eben dachte, den kennt jeder, den Elefant im Raum. Ja. Warum soll es nicht auch einen im Bett geben? Das ist so logisch einfach nur. Ja, und jeder kennt diese Situation.
Das ist auch gar nicht so einfach, das anzusprechen, denke ich. Aber das ist gut mit diesem geschützten Raum, keine Kinder, entspannt und auch Zeit mal in Sicherheit miteinander zu sprechen, ohne dass der andere direkt vielleicht die Ehe in Frage stellt oder die Beziehung in Frage stellt.
Viele machen den Fehler, sowas aus dem Effekt runterzubrechen, so ein Gespräch, ne, weil man eben vielleicht gerade frustriert ist über irgendwas und das geht halt immer in die Binsen. Ne? Das ist
das muss, geht schlecht in die Hose in dem Fall. Und sag mal, aber gibt es nicht vielleicht auch unterschiedliche Typen? Also ich habe Freundinnen, die haben zum Beispiel auch früher schon nie Lust gehabt. Ich habe aber auch Bekannte oder Freundinnen, die eigentlich recht viel Lust haben. Und deshalb bei Männern kenne ich das auch. Gibt es solche Typen? Gibt es nicht auch unterschiedliche, ich weiß gar nicht, ist das angeboren oder erlernt, erworben, Lust- oder Sextypen?
Ja, das ist, ich kann da stundenlang drüber sprechen. Ja, es ist tatsächlich so, dass unsere Sexualität niemals angeboren ist. Das glauben ganz viele, dass mein Sex, der ist so, wie er ist, weil er halt so ist. Ja, aber das ist immer veränderbar. Also Sexualität und auch, wie wir Lust haben, worauf wir Lust haben, ist tatsächlich erlernt. Das ist aufgrund unserer sexuellen Entwicklung so passiert, wie es heute ist. Und man kann aber immer was dran verändern. Und es gibt tatsächlich...
Sind ja meine Eltern schuld und mein erster Freund?
Nein, 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 nein. Das ist ein Lernen, ein sexuelles Lernen, was bei dir stattgefunden hat. Ja. Über ganz viele Jahre hast du unterschiedliche Prägungen erfahren. Und die spielen damit rein, warum du Lust empfindest heute oder worauf zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir masturbieren, spielt da ganz viel rein. Also da gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen, sage ich mal. Ja, und also nur um das mal kurz anzureißen. Jemand, der zum Beispiel mit sehr viel Körperspannung masturbiert, also der ganz angespannt ist oder auch mit viel Druck masturbiert, der hat viel wahrscheinlicher auch Fantasien, die eben zu dieser Körperspannung passen. Ja, also viele Frauen haben zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien oder wo es einfach wirklich härter zugeht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese Frau sich das wirklich wünscht, sondern das wird produziert durch die Körperspannung, die man eben hat, wenn man sexuell aktiv ist. Also das ist, ich kann da stundenlang drüber sprechen, aber das
ist. Und die Körperspannung ist auch erlernt? Also die Tatsache, dass man mehr oder weniger Körperspannung hat, ist das auch erlernt?
Genau, genau, ja, genau. Und wenn jetzt, also jemand, der zum Beispiel ganz krass viel Körperspannung hat, der hat vielleicht auch Probleme, zum Höhepunkt zu kommen. Ja? Und da ist in diesem Fall arbeiten wir eben an der Körperspannung, um den Körper einfach weicher zu machen, fluider zu machen und ein gesundes Mischung aus Spannung und Entspannung der Muskulatur herzustellen. Ja? Aber um auf diese Lusttypen jetzt zurückzukommen, es gibt tatsächlich verschiedene. Nicht jeder steht auf das Gleiche, logischerweise. Und ganz oft sind unterschiedliche Lusttypen auch in einer Beziehung zusammen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, ich habe dafür einen Lusttypentest auch entwickelt. Den gibt's nur im Buch.
Da kann ich rausfinden, wer ich bin.
Ja, genau, genau. Da gibt's wie so in einem Persönlichkeitstest gibt's verschiedene Lusttypen. Ja, da haben wir einen QR-Code im Buch und den kannst du machen. Den kann auch dein Partner machen. Dann wisst ihr beide, was ihr seid und könnt schauen, ob ihr ein Match seid. Und wenn ihr kein Match seid, bekommt ihr dann Empfehlungen, was ihr tun könnt.
Bist du dann ein Entscheidungsanwalt?
Da bekommt ihr Empfehlungen, was ihr tun könnt, damit eure Lusttypen im Prinzip in dieser Konstellation beide Erfüllung finden. Ja.
Ah, okay. Also wenn ich jetzt wie viele Typen gibt's? Vier?
Es gibt einmal den Löwen, ja, das ist ein sehr leidenschaftlicher Typ, der gerne viel Sex hat auch. Dann gibt es den Hasen. Der Hase
ist das der rote Typ im Diskmodell?
Ah, könnte hinkommen, ja. Nee, das ist der Wolf eigentlich eher. Ja. Also dann gibt es den, jetzt habe ich den Löwen, dann gibt es den Hasen. Der Hase ist mehr so ein bisschen unterwürfiger und devot und dient gerne, sage ich mal so. Dann gibt es den Wolf, das ist das Pendant zum Hasen. Der gibt gern die Führung an und sagt, was er gerne haben möchte und unterwirft quasi den Partner auch so ein bisschen. Dann haben wir noch den Schwan. Der Schwan ist mehr so der Romantiker.
Der Schwan.
Der ganz liebevoll ist und auch ganz viel Zeit zum Beispiel beim Vorspiel braucht. Und dann haben wir noch den Drachen. Mhm. Der Drache ist so eine gute Mischung aus allem. Also der hat von jedem Typ so ein bisschen was in sich. Und den Fuchs habe ich noch vergessen. Der Fuchs ist mehr so der Kinky-Typ. Der probiert ganz viel Neues aus und braucht ganz viele neue unterschiedliche Reize, um Spaß zu haben.
Spannend.
Ja.
Ist man ein Typ für immer oder wechselt man im Laufe des Lebens?
Das kann auch wechseln, je nach Lebensphase wechselt das auch. Und wenn du jetzt zum Beispiel an deiner Sexualität arbeitest, kann sich das auch darauf auswirken, dass du plötzlich ganz andere Dinge gut findest.
Und wenn ich jetzt merke, mein Partner und ich, wir sind eigentlich Typen, die nicht so gut passen, dann haben wir trotzdem eine Chance, habe ich gerade verstanden. Dann hast du auch Lösungen, wie man da zusammenwachsen
kann. Genau. Mein Partner und ich, wir passen auch überhaupt nicht zusammen, was das angeht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sondern da darf man einfach ein bisschen kreativ sein und auf Entdeckungsreise gehen und schauen, was können wir denn gegenseitig tun, ohne uns zu überfordern in irgendeiner Form, um dem anderen einfach Lust zu schenken. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn man da nicht so zusammenpasst, weil es ist eine riesige Spielwiese, ein riesiges Experimentierfeld und es macht total Spaß, sich da gegenseitig zu entdecken und ja, zusammen neue Felder zu erschließen.
Also interessant, ja. Du bringst ja vor allem da so Leichtigkeit rein und auch spielerische Freude.
Ja,
was
genau.
Ist denn, wenn ich jetzt 30 Jahre lang mit meinem Mann oder meiner Frau zusammen bin und wir schon ewig keinen Sex hatten? Ist das auch noch zu retten oder ist das dann verloren?
Absolut. Du, ich hab Klienten, die sind 70, Anfang 70, die sich wieder völlig neu entdeckt haben und haben jetzt gerade die größte Freude ihres Lebens und finden das total großartig. Also Sexualität ist immer veränderbar. Ich möchte bitte, liebe Leute, ich möchte euch einfach den Zahn ziehen, dass ihr glaubt, ihr seid halt so, wie ihr seid und könnt da nichts mehr dran machen oder eure Beziehung ist nun mal so, wie sie ist. Das ist so ein blöder Glaubenssatz, der einen einfach in der Lebensfreude so auch so einschränkt. Und da darf man einfach umdenken und sich für Neues öffnen. Und gerade weil du sagst, Leichtigkeit und Freude, das ist aber der Schlüssel. Ja? Wir Erwachsene dürfen wieder lernen, mehr wie Kinder uns am Leben zu erfreuen und einfach Sachen spielerisch entdecken und neu denken und gleichzeitig auch ein bisschen weniger denken. Ja,
das ist
sondern
toll.
Wirklich erfahren mit allen Sinnen und mit dem Körper.
Ich glaube, das ist wie bei Gesundheit. Ich habe ja oft Patienten, die zu mir kommen und sagen, ja, ich habe aber Arthrose, da kann man nichts machen, was so gar nicht stimmt, weil man kann in der Regel ganz viel machen und Arthrose an sich ist veränderbar. Und dieser Gedanke, ich bin halt in der Sexualität so, wie ich bin oder unsere Beziehung ist halt schon ewig so, wie sie ist, da kann man nichts machen. Dass du das jetzt aufgelöst hast und sagst, man kann immer was machen, das könnte der wichtigste Satz aus dieser Folge sein, ne?
Ja, weil du katapultierst dich da selber in so ein Opferkarussell rein, ja? Weil wenn du glaubst, das ist alles scheiße in meiner Beziehung, man kann da eh nichts machen, hey, dein Leben wird ja die Beweise dafür liefern, ja? Weil unser Gehirn bucht immer nach Beweisen und Bestätigung für das, was wir glauben. Und wenn du einen Hass auf deinen Partner hast, der dir voll auf den Wecker geht, ja, und du eine bestimmte Denkweise über ihn hast, der räumt nie auf, der ist unpünktlich, der denkt nie an mich und du wirst die Beweise für das finden, was du glaubst, dann wirst du auch nur diese Aspekte in deiner Beziehung wiederfinden.
Richtig.
Und wenn du deinen Partner, ich sag immer, wechsel mal die Brille, wie du deinen Partner anschaust. Setz dir doch mal eine erotische Brille auf.
Ja.
Versuch doch mal, die Erotik an deinem Partner zu sehen. Und du wirst automatisch diese Dinge auch gespiegelt bekommen.
Und finden. Deswegen funktionieren Journalings so gut, gerade so Glückstagebücher und so, weil du dein Gehirn ja tatsächlich neuroplastisch veränderst und auf das trimmst, was du gerne mehr haben möchtest. Das heißt, wenn ich jetzt
ganz
suche und Erotik, dann werde ich die auch finden.
Ja. Und das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, diese Neuroplastizität, mit der arbeiten wir auch ganz stark in der Sexologie. Das ist unser Hauptinstrument zum Arbeiten. Wir erschaffen neue Nervenbahnen und bringen dem Gehirn bei, Sex wieder schön zu finden.
Also ich habe mal den Spruch gehört, den finde ich sehr schön. Sexualität ist eigentlich 90% Kopf und 10% Reibung. Und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran. Das meiste findet zwischen den Ohren statt tatsächlich. Ne?
Ja, das ist
wirklich. Kommen auch Paare zu dir? Mhm. Also man muss nicht einzeln kommen. Ich könnte auch mit Partner, Partnerin.
Ja genau. Macht sogar Sinn, ja, weil es ganz wichtig ist, auch immer die andere Seite der Medaille mir mal anzuschauen. Ja, weil wir haben ja oft so unsere eigene Sicht auf die Welt und das ist ja die einzig wahre.
Wie ist mein Partner, bitte?
Darf da dem einen oder anderen mal öfter den Kopf waschen und ihm dabei helfen, eine neue Brille aufzusetzen? Nein, Spaß. Es geht ja immer darum, einfach Verständnis für sich selbst zu entwickeln und aber auch Verständnis für den Partner oder die Partnerin zu entwickeln. Also ich bin ein riesiger Freund davon, Brücken zu bauen. Es ist nie immer nur einer schuld. Nee. Um Schuld geht es dabei sowieso schon mal gar nicht.
Auch.
Ja, Schuld ist da das völlig falsche Wort und das versuche ich auch zu vermitteln. Ja, sondern es geht darum, wie können wir uns gemeinsam eine erfüllende Sexualität erschaffen. Und ich mache es dann aber auch häufig so, dass ich die Paare eben zusammen mir anschaue und dann aber auch getrennt voneinander mit denen arbeite. Und dann machen wir so zum Abgleich wieder ein paar Termin, also einen Termin zusammen und dann machen wir wieder getrennt weiter. Also das ist immer so ein buntes Mischmasch, je nachdem, was gerade gebraucht wird.
Ich könnte aber auch alleine kommen, wenn ich mich jetzt nicht
traue, natürlich.
Jetzt also mal mit meinem Partner zu sprechen oder wenn er das total doof findet. Ich könnte auch alleine
kommen. es gibt ja auch so Themen wie Orgasmushemmungen bei der Frau zum Beispiel, Erektionsschwierigkeiten, vorzeitiger Samenerguss. Das sind Sachen, da arbeite ich alleine mit den Leuten.
Wo finde ich dich denn, Sonja, wenn ich das jetzt spannend finde? Und ich weiß ja, du bist in Ravensburg. Wenn ich jetzt in Kiel wohne, bin ich dann verloren oder hätte ich trotzdem eine Chance, mit dir zu arbeiten?
Nein, ich habe ganz viele Leute, die von sehr weit her zu mir kommen, teilweise auch aus Mallorca, aus Zypern. Also ich habe ein sehr großes Einzugsgebiet. Ich kann viel eben online machen, aber ich bin auch immer sehr dankbar, wie viele Leute wirklich den weiten Weg auch auf sich nehmen, um eins zu eins, also face to face mit mir zu arbeiten, weil es an vielerlei Stelle auch Sinn macht, gerade wenn wir Körperübungen machen. Man muss nicht immer face to face arbeiten. Vieles geht online, aber es ist immer gut, wenn man sich auch zwischendrin mal sieht, damit ich einfach mir den Körper auch anschauen kann. Also mit Klamotten natürlich.
Schon wieder komische Gedanken nur auf.
Ja. Ja, ich wusste das immer gleich.
Nein, ich verstehe.
Ja, genau. Also es geht beides, online und in Präsenz. Und ich bin aber selber ein Riesenfan von Präsenz, weil ich es einfach toll finde, wenn ich jemanden wirklich bei mir
habe. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Ihr findet, Sonja, du hast bestimmt eine Homepage, wo man dich finden kann.
Ja. Findet mich überall auf lovetolisten.de, also
Liebe
Website, Instagram, Facebook und so weiter. Ja, genau. Ja, mit Zuhören fängt alles an.
Lovetolisten.de. Und sag mal, was wäre denn, wie merke ich denn überhaupt, ob ich genug Sexualität habe? Muss man jetzt zweimal die Woche oder was wäre denn gesund? Ab wann müsste ich denn mich bei dir melden oder wann bin ich vielleicht nicht mehr gesund? Kann man sagen?
Das werde ich ganz häufig gefragt und ich sage immer, es gibt da kein Normal. Normal ist eine Einstellung am Wäschetrockner. Da darf jeder, da darf es doch nicht nach außen schauen. Wie oft haben denn andere Sex?
Die lügen das jetzt vielleicht
auf einer Party. Ach sowieso, ja, die lügen alle. Es ist uns ja nicht so wichtig wie unsere Außenwahrnehmung und glaub bloß nicht das, was andere Leute erzählen, vor allen Dingen dann nicht, wenn es um Sex oder um Geld geht.
Ja,
ne?
Richtig.
Aber schau mal, du darfst dir dann Hilfe holen, wenn du für dich merkst, es stimmt nicht mehr für mich.
Also selbst wenn mein Partner happy ist und ich selber vielleicht nicht, wäre doch schon ein Grund, Hilfe zu holen.
Ja, genau, dann natürlich, weil dann darf man eben schauen, wie man Brücken bauen kann, ja. Und es gibt keine, die Leute wollen immer eine Zahl wissen. Wie oft ist denn normal?
Ja.
Ne? Vergiss das mit den Zahlen, sondern spür in dich hinein und schau, ob es für dich stimmig ist. Und wenn es für dich stimmig ist, selbst wenn du nur zweimal im Jahr Sex hast, dann ist das in Ordnung.
Also dann ist zweimal die Woche, was man immer so hört, ist kein Ziel, was man erreichen muss, um normal zu sein.
Nein, ne? Finde ich voll doof, wenn jemand sowas sagt. Das baut ja nur unnötig Druck auf.
Ist ganz individuell. Okay, hättest du denn vielleicht eine Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer?
Hausaufgaben.
Wir dürfen bei gerade bei Lustlosigkeit dürfen wir nie mit Sex anfangen, sondern Sex oder Lust aufeinander fängt nicht im Schlafzimmer an, sondern schon ganz viel vorher. Ja? Und ich würde gerne unsere Zuhörer mal dazu einladen, mal ganz bewusst zu überdenken, wie sie abends von der Arbeit nach Hause kommen. Wie sie durch die Tür gehen und wie sie ihren Partner oder ihre Partnerin begrüßen und was sie dann machen. Ja? Und an vielerlei Stellen bin ich mir sehr sicher, man kommt nach Hause oder vielleicht auch beim Verabschieden, ja, ist egal in welchem Fall, man drückt sich irgendwie einen Kuss auf, ist mit den Gedanken eigentlich schon vor der Haustüre oder ganz woanders. Ja? Und das läuft alles so nebenher. Und ich sage den Leuten immer, versuch mal solche Kleinigkeiten im Alltag, die du wirklich jeden Tag hast, wie nach Hause kommen oder verabschieden, mal ganz bewusst zu zelebrieren. Und zwar, indem du dir wirklich die Zeit nimmst, deinem Partner oder deiner Partnerin intensiv in die Augen zu schauen. Und diesen Blick hältst du dann mal für eine Weile. Und dann schaust du mal, was du so wahrnimmst. Was riechst du? Was fühlst du? Was schmeckst du vielleicht, wenn du einen Kuss gibst? Ja, und auch diesen Kuss. Mach den mal, zelebrier den mal so richtig. Ja. Mach das ruhig mal so 5-6 Sekunden. Ganz intensiv. Mach's langsam und intensiv. Ja. Und was da auch immer hilft, ist dieser Gedanke. Wir sind ja immer alle sehr, wie soll ich denn sagen, sehr naiv. Wir gehen sehr naiv mit unserer Lebenszeit um. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest deinen Partner oder deine Partnerin heute wirklich zum allerletzten Mal verabschieden. kann passieren. Wir wissen nie, wann es vorbei ist. Ne? Was würdest du dann anders machen, wenn du das letzte Mal die Chance hättest, den Menschen an deiner Seite zu riechen, zu fühlen, zu küssen, ihm in die Augen zu schauen? Was würdest du anders machen? Und das mach mal eine Woche.
Ich sage ja immer, mindful, sei bewusst, sei mindful. Es geht um Bewusstsein. Ne? Also eine Woche lang meinen Partner, meine Partnerin wirklich ganz bewusst wahrnehmen, begrüßen, fühlen, hören, schmecken, riechen.
Genau.
Eine Woche.
Toll. Und das kann schon viel machen. Das kann schon so viel machen. Weil wir sind wirklich so arrogant zu glauben, dass unser Leben immer so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was für ein Geschenk der Mensch an unserer Seite ist und was für ein Geschenk jede Minute ist, die wir mit ihm haben. Ich kann morgen vor die Tür gehen und vom Bus überfahren werden. Ich kann morgen mein Aneurysma im Kopf kann platzen. Ich kann tot in der Dusche zusammenbrechen. Das kann alles sein. Das kann auch heute passieren. Genau. Und ich finde es wichtig, dass wir uns diese Endlichkeit unseres Lebens einfach viel bewusster vor Augen führen und mehr wertschätzen, was wir eigentlich in unserem Leben haben und das bewusste Leben und zelebrieren.
Das waren auch ganz tolle letzte Worte. Also ich habe ja immer so am Ende meine Bitte, sag mal deine Herzensbotschaft, Sonja. Das war sie schon, ne? Kannst du es nochmal zusammenfassen? Ich fand es sehr schön gerade, das hat mich berührt.
Ja. Also wer auch immer da gerade zuhört, ich wünsche dir, dass du dir vor Augen führst, was du eigentlich für Geschenke in deinem Leben hast und dass du mal in dich gehst und wirklich wertschätzt, was für tolle Menschen du an deiner Seite hast und die auch wirklich für dich ganz bewusst genießt.
Ach, sehr schön. Also, liebe Sonja, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst, dass du dich getraut hast, Sexologin zu werden, das Buch zu schreiben, Der Elefant in deinem Bett. Ich verlinke in den Shownotes, ihr findet das Buch überall da, wo es Bücher gibt, auch sicherlich Thalia, Amazon, Hugendubel. Unterstützt doch Sonja, das Buch zu kaufen. Es würde mich persönlich sehr freuen, weil ich finde, wir sprechen alle viel zu wenig über Sexualität und mir als Ärztin ist sehr wichtig, dass wir gesund sind und Sexualität ist ein wichtiger Teil unserer Gesundheit. Also bitte Buch kaufen. Ich verlinke alles in den Shownotes. Und wer Interesse hat, mehr von Sonja zu erfahren, du hast auch einen großen Instagram-Kanal, ne? Und www.lovetolisten.de. Ihr findet alle Links in meinen Shownotes. Dann denkt doch mal eine Woche, jetzt hätte ich fast gesagt, viel mehr über Sex nach. Ich meine natürlich vor allem über eure Partner nach und in dem Zuge auch über Sex. Sonja, ganz lieben Dank, dass du da warst. Denkt an eure Hausaufgaben. Ich freue mich auf euch nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia
und deine Sonja.
Ciao.
Tschüss.